Verbrechen. Der Podcast.
Liebe True Crime Freundinnen und Freunde, es gibt wieder eine neue Ausgabe von Krone Verbrechen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hi Martina.
Servus Mischa.
Und ich bin Mischa Kronenfels vom Radiosender Krone Hit. Und diesmal verlassen wir Österreich und machen einen großen Sprung über den großen Teich in die USA nach Amerika. Wir gehen auch 30 Jahre zurück. Wir sind im Jahre 1996, zwei Tage nach Weihnachten, im Bundesstaat Colorado, in einer kleinen Stadt, die sich Boulder nennt, in der Nähe von der Hauptstadt Denver. Und dort passiert etwas, was für alle Eltern der größte Horror ist. Das kleine Kind ist plötzlich nicht mehr da. Martina, es geht um die 6-jährige JonBenet Ramsey, die plötzlich verschwunden ist, und es geht ein Notruf bei der Polizei ein.
Ich möchte mal dazu sagen, es ist auch eine Geschichte, die in Amerika wirklich bis heute für Schlagzeilen sorgt und über die auch irrsinnig oft in Europa berichtet wurde, weil sie eben so einzigartig ist. Darum haben wir sie auch in unser Crime-Heft genommen diesmal. Wir nehmen ja mitunter ausländische Kriminalgeschichten auch hinein. Da gibt es eben diese Familie, die Ramseys, die haben in einem wunderschönen Haus gelebt. In Boulder haben zwei Kinder, eine 6-jährige Tochter, wie du richtig gesagt hast, die JonBenet, dann den Burke, den 9-jährigen Sohn, und die Mutter steht früh auf, um 6 Uhr schon, macht ein Frühstück für die ganze Familie. Es soll ein gemütlicher Tag werden. Und sie geht dann dazwischen irgendwann mal hinaus vor die Tür und schaut, ob die Zeitungen da sind. Macht die Haustüre auf und sieht auf den Stiegen liegen einen Zettel. Eigentlich einen Brief, wo steht, wir haben ihre Tochter entführt. Wenn sie wollen, dass sie das Jahr 1997 erlebt, müssen Sie $118.000 bezahlen, wir werden uns bei Ihnen melden. Woraufhin die Frau zuerst einmal, glaube ich, gedacht hat, dass das irgendwie ein dummer Scherz war, aber dann trotzdem natürlich sehr alarmiert war und in das Zimmer ihrer kleinen Tochter gelaufen ist. Und sie hat dann gesehen, das Bett ist leer. Also sie hat dann ihren Mann aufgeweckt, ihren Sohn aufgeweckt, die haben dann im ganzen Haus nach dem Mädchen gesucht, nirgendwo war das Mädchen. Daraufhin wurde natürlich bei der Polizei angerufen.
Die Polizei kommt natürlich sofort und durchforstet das Haus, obwohl, ob es ein wirkliches Durchforsten ist, darüber werden wir noch sprechen, denn es wird nichts gefunden.
Gar nichts. Also es wird eine wirklich große Hausdurchsuchung gemacht. Die Beamten sind lange am Tatort, es werden auch keine Einbruchspuren an dem Haus festgestellt, aber nirgendwo ist eine Spur von diesem Kind. Und dann gehen die Beamten halt wieder nach ein paar Stunden weg, weil auch kein Anruf von einem Kidnapper gekommen ist. Und die Ramseys durchsuchen halt selbst ihr Haus weiter. Man muss dazu sagen, das ist ein wunderschönes Haus wirklich gewesen, eine große Villa. Sie ist aber ein wenig verwinkelt gewesen. Vor allem, es gab da viele Kellerabteile sozusagen in diesem Haus. Und die kamen dann auch runter in das Haus, also der Vater kam runter und hat dann in einem, also verwinkelten Teil dieses Kellers, seine kleine Tochter gefunden, tot.
Was für eine grauenvolle Entdeckung für den Vater und für die ganze Familie natürlich. Und nun wird sofort wieder ein Notruf an die Polizei abgesetzt, die natürlich sofort wieder zum Haus eilt.
Genau, und der Vater hatte in der Zwischenzeit die Leiche seiner Tochter ins Wohnzimmer transportiert gehabt. Es wurde dann letztendlich festgestellt, dass das Kind erdrosselt wurde mit einer Schnur, die an einem Pinselstiel gehangen hat, also sozusagen wurde so eine Masche daraus gemacht. Dieser Pinselstiel stammte aus dem Haus direkt, also der war sozusagen aus dem Bastelmaterial der Mutter. Es hat aber der Rest von diesem Pinselstiel irgendwie gefehlt. Das war alles irgendwie sehr komisch und man wusste dann auch nicht genau, ob das Kind missbraucht worden ist oder nicht. Also es hat keine eindeutigen Ergebnisse gegeben.
Was auffällig ist auf den ersten Blick ist, dass es natürlich für die Ermittler schwierig ist, Spuren zu sichern, wenn der Vater das Kind in ein anderes Stockwerk bringt. Und es ist ein Thema, das uns durch die ganze Folge begleiten wird, nämlich Ermittlungspannen und DNA, die verunreinigt wurde etc. Wie ist die Polizei jetzt weiter vorgegangen, um herauszufinden, wer das Kind getötet haben könnte? Und bevor wir darauf kommen, vielleicht auch, sprechen wir mal darüber, wer dieses Mädchen eigentlich ist, weil das ist eine kleine Berühmtheit in Amerika.
Stimmt, das war jetzt nicht irgendein Mädchen nur vom Land, ja, sondern die war wirklich in ganz Amerika berühmt, weil sie war ein Kinderstar. Sie hat bei Schönheitswettbewerben viele, viele Preise gewonnen. Also sie wurde zur kleinen Miss Gatorade gekürt. Das war irgendwie der höchste Preis, aber sie hat also in ganz Amerika Preise gewonnen. Nicht nur bei Schönheitswettbewerben, auch bei Gesangswettbewerben. Also die Eltern haben schon vom Kleinkindalter, weil sie eben diese Schönheit ihrer Tochter erkannt hatten und auch die gute Stimme, also dass das Mädchen in diese Richtung sehr getrimmt gehabt, ja. Man muss auch sagen, also dass es das natürlich in Europa in so einer Form überhaupt nicht gibt und natürlich auch immer wieder unter Kritik steht, dass Kinder da doch schon so vermarktet werden, weil die sind natürlich dann wahnsinnig stark geschminkt. Also sie verlieren natürlich irgendwie das Kindliche im Aussehen, ja.
Man kann diese Bilder natürlich auch im aktuellen Krone-Verbrechen-Magazin sich anschauen, wo diese Geschichte natürlich drinnen steht. Man sieht das Mädchen als Cowgirl verkleidet. Man hat immer ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich für dieses Alter unpassend übersexualisiert dargestellt wird. Also dieses Mädchen ist berühmt. Die Familie fährt mit ihr regelmäßig auf Schönheitswettbewerbe und sie wird natürlich auch in den Medien immer wieder so dargestellt. Und man kann natürlich auch sehr, sehr viel über sie lesen und sehen. Wie sind nun die Ermittlungsschritte, die die Polizei unternimmt?
Also man muss mal vorerst sagen, also das grundsätzlich schon bei der ersten Durchsuchung des Hauses, wo ihm das Mädchen nicht gefunden wurde, viele, viele Fehler, die man halt im Nachhinein dann festgestellt hat, auch passiert sind. Dort ist eine große Gruppe von Polizeibeamten gekommen, die sind alle durch das ganze Haus marschiert. Es wurden dadurch Spuren verwischt. Sagen wir mal so, es hat keine wirkliche Tatortsicherung stattgefunden. Und die hat dann natürlich, nachdem da schon so viele Leute im Haus waren, auch nicht mehr stattfinden können. Also nachdem das Mädchen da gefunden wurde. Dann war natürlich also für die Ermittler, sie haben dann auch aufgrund dessen, dass da keine Einbruchsporen waren an dem Haus, haben sich die Ermittlungen dann auf das Umfeld konzentriert, auf das engste Umfeld, direkt auf die Familie hauptsächlich. Es waren einige Auffälligkeiten. Also erstens, es hat sich nie ein Erpresser gemeldet, also ein Kidnapper, der eben das Geld erpressen wollte. Diese 118.000 Euro waren genau eine Summe, die der Mann ausbezahlt bekommen hat in seiner Firma gerade als Prämie. Ja, das heißt, irgendjemand muss darüber gewusst haben, weil warum gerade sonst diese Summe? Dann, es war seltsam, allein wie dieser Drohbrief, Erpresserbrief, Kidnapperbrief verfasst war, der war nämlich irrsinnig lang. Und das entspricht eigentlich nicht dem, wie normalerweise solche Briefe verfasst sind. Die sind in totaler Kürze und der war irrsinnig lang. Und man hat dann auch noch herausgefunden, dass das Papier, auf dem er geschrieben wurde, und der Stift, mit dem er geschrieben wurde, möglicherweise auch aus diesem Haus hätte stammen können. Ich muss dazu sagen, das war jetzt aber auch jetzt nichts Besonderes, weil das war ein ganz gängiges Papier, das überall verkauft wird und ganz gängige Kugelschreiber, die überall verkauft werden, ja. Aber natürlich, es war trotzdem diese Parallele irgendwie da. Man hat dann auch von der ganzen Familie Schriftproben abgenommen. Bei der Mutter hat sich ergeben, es war nicht hundertprozentig sicher, ob sie die Verfasserin dieses Briefes hätte sein können oder nicht. Also da war so eine 50-50-Chance, ja. Sie hat das natürlich bestritten. Dann war das noch mit diesem Pinselstiel, der gefehlt hat, also dieser Teil von dem Pinselstiel. Es kam dann so, also dass die Familie eben immer mehr unter Verdacht gerät. Dass man gesagt hat, ja, da muss irgendetwas von der Familie passiert sein, dass da irgendwas innerhalb der Familie passiert ist. Daraufhin haben die Eltern jede Aussage der Polizei gegenüber verweigert. Also das wurde ja auch groß in den Medien gespielt. Sie haben sich dann im Gegenteil einen PR-Berater genommen, haben dann in ausgewählten Medien Interviews gegeben dazu, ja, haben immer wieder darauf hingewiesen, es muss jemand in ihr Haus eingedrungen sein, es muss jemand die Gegebenheiten irgendwie halbwegs gewusst haben und haben dauernd gewarnt, auch die ganze Bevölkerung dort, dass da irgendwo sozusagen ein Wahnsinniger umgeht, der Kinder umbringt. Es geriet dann auch der Bruder, der Neunjährige, unter Verdacht. Es gab sogar eine große Dokumentation in einem amerikanischen Fernsehsender, also wirklich dieser Bub quasi zum Täter gemacht wurde. Das Ganze hat dann geendet damit, dass er, also seine Familie für ihn, geklagt hat auf 750 Millionen Dollar. Diese Klage endete in einem Vergleich, aber es wurde sehr viel Geld ausbezahlt von dem Sender.
Wir dürfen nicht vergessen, das Ganze ist vor 30 Jahren passiert, dass das kleine Mädchen getötet wurde. Und aus heutiger Sicht würde man sich natürlich die Frage stellen, naja gut, dann macht man ein paar DNA-Tests und hat ruckzuck einen möglichen Täterkreis. Dem war aber nicht so. Erstens einmal waren die Methoden damals noch andere und nicht so ausgefeilt wie heute. Und offenbar war es auch so, dass einiges schiefgegangen ist bei der Sicherstellung von DNA-Proben und des Tatorts generell.
Es gab da wahnsinnig viele Mischspuren, man hat dann überhaupt nicht mehr gewusst, von wem irgendwo was ist, ja. Aber jetzt direkt, was an dem Mädchen, also an der Leiche des Mädchens sichergestellt wurde, da waren auffällige fremde Spuren in ihrer Unterhose. Man war sich nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt wirklich von irgendjemandem stand. Es gab irgendwie leichte Verletzungen im Intimbereich, die aber nicht von einem Missbrauch haben stammen müssen. Es war da alles ein bisschen unklar und diese Spuren, die in der Unterhose waren, haben immer schon damals auch Gerichtsmediziner gesagt, das hätte schon passieren können. Also das Mädchen hat immer neue Unterwäsche getragen. Und gerade diese Unterwäsche war neu, ja, also ist davor nicht gewaschen worden und nichts, ja, also bevor sie es angezogen hat. Da könnten noch Spuren darauf gewesen sein aus der Produktionsstätte, wo diese Unterhose produziert wurde. Also man hat dann überhaupt nicht gewusst, ob diese Spuren eindeutig sind. Auf jeden Fall, es war so, dass diese DNA-Tests also die Familie überhaupt nicht belastet haben. Außer es waren natürlich Spuren vom Vater, von der Mutter, das ist ja klar. Erstens, der Vater hat das Mädchen dann raufgetragen, die Mutter hat dann das Mädchen umarmt. Also dass da DNA-Spuren drauf waren, war vollkommen klar, ne?
10 Jahre danach, also im Jahre 2006, gibt es einen mutmaßlichen Täter, der sich meldet, und es handelt sich dabei um ihren Lehrer.
Ja, das war ihr früherer Lehrer. Das war eine vollkommen irre Geschichte. Also der war damals 41 Jahre alt, hatte in dieser ganzen Zeit, also während da schon die Tätersuche war, in diesen ganzen vergangenen 10 Jahren, hatte er schon eine wüste kriminelle Karriere eingeschlagen, war dann auch nicht mehr als Lehrer tätig, war wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt, war irgendwie ein Pädosexueller, ja. Und er wurde auch als psychisch krank diagnostiziert, das muss man auch sagen. Und er ist dann plötzlich 2006, also hat er sich freiwillig bei der Polizei gemeldet und er hat dann gesagt, ja, also er hat das Mädchen damals umgebracht im 96er Jahr, weil es war eine Liebesbeziehung zwischen ihnen beiden, sie haben einander so geliebt. Und dann hat er gesagt, ja, also dieser Tod von dem Mädchen war ein Unfall, weil er hätte das Kind betäubt und dadurch ist sie gestorben, ja, das Mädchen. Was völlig absurd war, also dieses Geständnis hatte nicht stimmen können, ja, weil der Mann hatte sich zum Zeitpunkt der Tat nachweislich nicht in Amerika aufgehalten. Und es gab auch Menschen, die das wirklich bezeugen konnten aus seinem Umfeld. Er war in einem anderen Land, er war gar nicht dort. Er ist psychisch schwer gestört, also das heißt, dass er auch Dinge erfindet. Er hat sich halt das irgendwie zusammengereimt und hat das so erzählt, warum er das alles getan hat. Das wird immer ein Rätsel bleiben. Vielleicht wollte er auch im Mittelpunkt stehen oder vielleicht hat er es wirklich geglaubt, ja, in seinem Irrsinn, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren halt dann diese Hoffnungen, endlich den Killer der Kleinen gefasst zu haben, wieder mal verschwunden und es hat sich wieder immer wieder auf die Familie halt alles konzentriert. Das ging dann halt ewig so dahin, dass immer wieder die Familie in den Fokus geriet, dann kamen immer wieder neue Untersuchungen, also der Fall wurde ja nie wirklich zu den Akten gelegt. Der war nie ein echter Cold Case Fall, es wurde immer, immer weiter ermittelt, auch eben immer mit den neuesten technischen Methoden. Hat dann 100-mal noch die DNA, die gefunden wurde und sonstige Spuren, die in dem Haus gefunden wurden, immer wieder untersucht. Aber es hat nie wirklich zu einem Täter geführt, ja. Jetzt im vergangenen Jahr wurden eben wieder abermalige Großermittlungen eingeleitet. Das war im Dezember 2025.
Und warum wurden die wieder aufgenommen, die Ermittlungen?
Weil es jetzt wieder ganz besonders neue Methoden gibt, DNA zu untersuchen und auch Mischspuren irgendwie herauszufiltern, die dann so vermischt sind, dass man gar nicht mehr sagen kann, von wem die wirklich sind. Das wird jetzt alles gemacht. Außerdem gibt es ein neues KI-Programm. Dieser Akt zu diesem Fall hat ja mittlerweile viele, viele tausend Seiten und man kann diesen Akt in dieses KI-Programm einspeisen, also das ist jetzt möglich. Es wird in Amerika gerade getestet, dieses Programm, und soll eben möglicherweise an diesem Fall vor allem getestet werden, weil dieses KI-Programm dann genaue Zeitwegdiagramme erstellen kann, Widersprüche in diversen Aussagen herausfiltert, die dann in den vielen, vielen Jahren immer wieder gemacht wurden von verschiedensten Menschen. Und da erhofft man sich eben, dass vielleicht neue Erkenntnisse noch kommen.
Nun haben wir das Jahr 2026 und wir haben nach wie vor keinen Täter. Was wir haben, ist natürlich eine verzweifelte Familie. Die Mutter lebt mittlerweile nicht mehr. Vater und Bruder sind immer wieder im, wie du gesagt hast, im Mittelpunkt von Verdächtigungen nach wie vor. Möglicherweise wird die KI es schaffen, letztendlich einen Täter oder eine Täterin herauszufinden. Wie geht's eigentlich der Familie heute? Wie lebt dieses kleine Städtchen Boulder weiter mit diesem furchtbaren Fall, der auch Jahrzehnte danach noch berührt?
Direkt zur Familie, also die Mutter ist schon vor längerer Zeit an Krebs verstorben. Ihre Familie hat immer gesagt, dass sie über den Kummer dieser Tragödie um ihr Kind krank geworden ist und deshalb gestorben ist. Der Vater hat über eine Opferschutzorganisation eine Frau kennengelernt, die auch ein Kind verloren hat durch ein Verbrechen und ist mit der jetzt mittlerweile zusammen. Also die kämpfen auch zusammen sozusagen für Gerechtigkeit und um Täter zu überführen. Der Sohn hat sich vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Also er tritt auch nie auf oder sagt nie irgendetwas dazu. Also er hat sich einfach vollkommen von dem Ganzen distanziert. Wahrscheinlich auch, weil dieser ganze fürchterliche Fall ist, das hat jetzt das ganze Familienleben zerstört und natürlich auch seine eigene Kindheit. Boulder, dieses Mädchen, ist direkt so eine Art Synonym geworden für diese Stadt. Und es ist so, also jeder, der dorthin kommt, das ist eine sehr schöne Stadt, gilt als eine der schönsten Städte in Amerika, weil sie eben so viel Natur rundherum hat und alles ist dort so gepflegt und so wunderschön. Und dadurch kommen natürlich auch sehr viele Urlauber, vor allem zum Wandern und so hin, ja. Und es ist so, dass das Grab von dem Mädchen, das natürlich auf einem örtlichen Friedhof ist, das ist so eine Art Gedenkstätte geworden und da legen täglich noch immer Menschen Blumen hin, natürlich auch Menschen, die sie gekannt haben, aber auch Besucher eben aus anderen Bundesstaaten legen dort Besucher, Stofftiere, alles Mögliche hin, ja. Und der Polizeichef von Boulder hat ja erst im vergangenen Jahr eine große Rede gehalten auf einem großen Platz, dort wo sehr, sehr viele Menschen hingekommen waren, um diese Rede zu hören, eben zu diesem Fall, wo er gesagt hat, sie werden nie aufhören, nach dem Mörder dieses Kindes zu suchen.
JonBenet Ramsey wurde nur 6 Jahre alt, das Ganze ist 30 Jahre her. Wer sich das neue Magazin Krone Verbrechen zulegen will, da kann man diesen Fall nochmal nachlesen und sich auch die bedrückenden Bilder ansehen, auch von dem Ort Boulder, über den du gesprochen hast. Wer noch mehr True Crime hören und lesen will, in 2 Wochen gibt's uns wieder, den Podcast Krone Verbrechen. Und natürlich auch jeden Sonntag in der Kronenzeitung gibt es einen aktuellen Fall von Martina Prewein. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.